Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Was mich bewegt. Ich bin Margot Käßmann.
Und mein Name ist Tobias Glavion, Chefredakteur des Evangelischen Gemeindeblatts für Württemberg. Und heute sprechen wir über eines der aktuellen Langzeitaufreger-Themen. Über das, obgleich die Aufregungen und vor allem auch die Fronten emotional scheinbar unerbittlich hart sind und teilweise sehr unversöhnlich gestritten wird, in der Öffentlichkeit sehr wenig gesprochen wird. Es geht nämlich um die gerechte Sprache, also die geschlechtergerechte Sprache, das Gendern. Margot, was glaubst du, warum wird in der breiten Öffentlichkeit so wenig darüber diskutiert? Also mir fällt zum Beispiel aktuell keine Talkshow ein, die darüber gesprochen hätte. Immer mal wieder gibt es ein paar Kommentare in irgendwelchen Blättern. Aber ich finde relativ wenig öffentlichen Dialog, so mein Gefühl. Wie siehst du das?
Ja, das stimmt, das sehe ich auch so. Es gibt immer mal einen Artikel, mal einen süffisanten oder mal einen ziemlich radikalen, aber es wird tatsächlich wenig drüber gesprochen und wenig drüber diskutiert, das stimmt.
Aber es ist ein Thema, das Gendern. Und das ja sogar auch im eigenen, im privaten Umfeld oder auch im beruflichen Umfeld. Du hast mir auch irgendwann mal erzählt, dass das eines der wenigen Themen ist, bei dem du und Andreas, also dein Lebenspartner, bei dem ihr euch ab und zu auch mal in die Wolle kriegt.
Ja, also Andreas, der kann sich dann schon mal aufregen. Also gerade über Sternchen, die sag ich ja gar nicht. Ich sage ja gar nicht LehrerInnen. Aber ich verstehe das Anliegen. In manchen Sendungen ist es ja jetzt auch ganz klar. Also ich verstehe das Anliegen und Andreas sagt dann immer, also muss dann jetzt hier jeder berücksichtigt werden und wie soll denn da Sprache verhunzt werden, wenn da alles vorkommen soll? Und ich sage dann immer, aber wenn Menschen sich ausgeschlossen fühlen, es geht ja nicht um die, die sagen, ja, ich bin ja immer inkludiert als Mann sozusagen, sondern wir müssen ja auf die hören, die das Gefühl haben, sie sind eben nicht mitgemeint, sondern sie sind überhaupt nicht gemeint. Und das habe ich nun als Frau doch auch, sag ich mal, erlebt, dass Sprache schon was über uns aussagt. Ja? Also ich sag mal, das Fräulein, wann wurde das eigentlich abgeschafft? Ja, ein Herrlein gab es nie. Aber bei einer Frau musste festgelegt werden, ob sie verheiratet ist oder nicht. Und das sagte was über ihren Status dann aus. Ich weiß gar nicht, dass es irgendwann 50er Jahren dann, glaube ich, abgeschafft waren oder noch später. Oder wenn dann gesagt wurde, liebe Brüder. Und dann habe ich immer gesagt, aber ich bin kein Bruder. Ja, und dann wurde gesagt, na, sie sind doch alle mitgemeint, ja. Da finde ich schon richtig, dass sich was verändert hat.
Ja, das finde ich auch. Und trotzdem, also hast gerade erzählt, Andreas mit den Sternchen und so. Und wie macht man mit der Pause? Ich glaube, ich muss mal mit ihm Kaffee trinken gehen. Aber jetzt unterhalten wir uns ja erstmal. Und da möchte ich gerne von dir wissen, wie hältst du es denn jetzt selber dann mit dem Gendern? Sternchen, habe ich schon gehört, gibt es bei dir weniger oder?
Ja, Sternchen spreche ich nicht und schreibe ich auch nicht, obwohl mir bewusst ist, wenn das jetzt jemand sagt, also dass Männer und Frauen zu wenig sind als Geschlecht, sondern dass es noch vieles andere gibt. Aber ich finde, wenn wir die weibliche und die männliche Form nennen, dann können ja alle, die sich in irgendeiner Form mit weiblichen und männlichen Anteilen, die unterschiedlich für sich verteilt wissen, doch inkludiert fühlen. Das denke ich. Ich weiß, dass ich da manchen wieder auf die Füße trete, aber dieses Lehrer Innen finde ich merkwürdig. Ich versuche, inklusive Formen zu finden, wie Lehrkräfte beispielsweise oder Mitarbeitende. Das sind dann Männer und Frauen. Mit meiner Kolumne, mit der Bild am Sonntag, stoße ich da immer wieder auch auf Ecken, weil da gesagt wird, oh, es ist viel zu lang, Lehrerinnen und Lehrer zu sagen, viel zu lang, Zeilenkürzung, das passt gar nicht rein. Aber ich finde, so viel Zeit muss sein, zu sagen dann entweder Lehrerin und Lehrer oder eben Wort zu finden wie Lehrkräfte.
Da bin ich übrigens völlig bei dir. Da sprichst du mir aus der Seele. Du hast jetzt zwei Möglichkeiten beschrieben. Also einmal, dass man eine Doppelnennung macht, männliche und weibliche Form. Und dann gibt es das Neutralisieren. Aber also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist eine Form von Wertschätzung, dass man eben beides nennt. Es gibt ja eben die Pastorinnen und die Pastoren oder die Lehrerinnen und die Lehrer und oder die Journalistinnen und Journalisten. Also ich sage da auch immer, ich bin Journalist. Und keine Journalistin. Also deswegen finde ich es besser, wenn man dann beides nennt. Etwas stolpern tue ich übrigens tatsächlich über das Neutralisieren, weil ich das manchmal auch hochkompliziert finde, da dann den richtigen Ausdruck zu finden. Also wie machst du es zum Beispiel bei Pfarrer und Pfarrerin? Wie würdest du das dann auf neutralisierende Art und Weise ausdrücken?
Nee, da würde ich schon sagen Pfarrerinnen und Pfarrer oder Pastorinnen und Pastoren, weil ich da auch kein anderes Wort für finde, aber es gibt ja Pflegende oder Pflegekräfte beispielsweise oder Menschen in Pflegeberufen. Solche Formen gibt es ja für manche Begriffe und da sind wir auch kreativer geworden. Also das finde ich auch gut, aber du musst natürlich sagen, dass die Menschen, die das Sternchen haben wollen, sagen, es gibt mehr als Mann und Frau unter diesem Diverse, Himmel ja. Und das Diverse muss inkludiert werden und wird es durch Sternchen oder manche sagen, indem überhaupt keine substantivischen Begriffe mehr benutzt werden. Aber das wird dann auch eine extrem schwierige Sprache. Wobei die sagen würden, das macht ja nichts, Sprache drückt was aus. Ich will nur mal sagen, in der Bibel haben wir das ja auch gelernt. Also ich finde ganz toll, wir haben ja 2017 zwei neue Übersetzungen gekriegt. Einmal eine neue revidierte Luther-Übersetzung und auch eine neue revidierte katholische Einheitsübersetzung. Und da spricht in beiden jetzt der Apostel Paulus die Gemeinde an mit liebe Schwestern und Brüder. Das ist eine enorme Veränderung. Ja. Das hieß immer nur liebe Brüder, was hieß, war eben damals so. Aber dann wird gesagt, Sprache muss ja auch die Wirklichkeit heute spiegeln. Aber Sprache ist schon Übersetzung vor allem, ist natürlich ein ganz heikles Thema, was das betrifft.
Würde ich mich gleich gerne auch noch ein bisschen mit dir darüber unterhalten. Das eine ist ja die Sprache, die sich verändert. Das andere ist die Haltung. Also da glaube ich auch, dass es ganz wichtig ist und da ist auch gut, dass da klar und deutlich gesagt wurde, ich fühle mich nicht angesprochen, wenn immer nur von den Lehrern gesprochen wird. Das finde ich absolut richtig, weil es sich ja in den Köpfen was verändern muss. Die Lösung, wie man es dann macht, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Da gibt es ja mittlerweile ganz interessante Überlegungen. Also wir haben ja gerade schon über die Sternchen gesprochen, über den Unterstrich und den Doppelpunkt. Aber es gibt ja auch, wie ich ehrlich sage, sehr absurde Vorschläge, zum Beispiel das mit durch einen Y zu ergänzen. Also dann sind das die Lerris und die Leri und die Studentis und so. Also da bin ich fast schon ein bisschen sprachlos.
Ja, also das muss ich sagen, das fällt mir auch schwer. Ich finde aber gut, dass die jungen Leute, jetzt sage ich mal, das ist ja eher eine Debatte auch der wirklich ganz jungen Leute, aber ich finde gut, dass sie sich darüber Gedanken machen, weil Sprache Wirklichkeit abbildet. Und ich finde, das haben wir doch in den letzten Jahren auch gelernt und viel bewusster wahrgenommen als früher. Ich nehme jetzt mal Pippi Langstrumpf, Astrid Lindgren, bei dem sie sagt, mein Papa steht in der Ausgabe von 1986, die ich im Bücherregal habe, noch drin. Mein Papa ist Negerkönig und ich werde Negerprinzessin in der Südsee. Takatuka-Land, ja. Nee, Takatuka ist, glaube ich, noch was anderes, aber egal. Aber das ist jetzt geändert in der Astrid Lindgren-Ausgabe. Ich habe eine neue gekauft vorletztes Jahr. Und da steht jetzt, mein Papa ist Südseekönig und ich werde Südseeprinzessin. Und das finde ich richtig, aber darüber wird ja auch diskutiert. Ja, kann man das verändern? Ich denke, es ist im Sinne Astrid Lindgrens. Das wäre eine Frau gewesen, die immer lernfähig gewesen wäre und gesagt hätte, ja, das, wenn jemand sich dadurch angegriffen, diskriminiert fühlt aufgrund von seiner Hautfarbe, warum sollte ich dieses Wort benutzen? Also kann ich doch Sprache verändern und an meinen Erkenntnisgewinnen oder unsere Gemeinschaft, unser Gemeinwesen anpassen, um andere nicht zu diskriminieren.
Inwieweit glaubst du, ist das aber wichtig, die Leute an der Stelle dann auch mitzunehmen? Ich meine, Astrid Lindgren, würde ich dir auch völlig recht geben, die würde in der jetzigen Zeit, so wie wir sie auch kennen, die würde selbstverständlich sagen, ja klar, also mein Sprachgebrauch damals hat mit der jetzigen Realität nichts mehr zu tun und die Gedanken habe ich mir damals nicht gemacht, aber jetzt würde ich sie mal machen, jetzt würde ich das anders aussprechen. Aber es geht ja auch darum, die Leute an der Stelle mitzunehmen und viele ältere Leute, denen fällt das sehr, sehr schwer, ein Sternchen zu schreiben oder zu sprechen.
Ja, wir sind jetzt ja gar nicht beim Sternchen, wir sind jetzt erstmal bei inklusiver Sprache. Ja, also. Und ich finde, die inklusive Sprache hat sich doch durchgesetzt. Ich sehe da wenige, die sich dagegen noch wehren heute. Das war eine Zeit lang ja wirklich massiv. Also das habe ich noch erlebt, habe ich ja vorhin schon gesagt, dass dann gesagt wird, nun stellen Sie sich doch nicht so an, da sind doch mitgemeint, was soll das, wenn wir hier Pfarrer sagen und die Pfarrer begrüßen, also sollen wir jetzt jeden Einzelnen begrüßen? Und da habe ich gesagt, nö, aber 52% der Menschheit beispielsweise könnte man mit begrüßen. Ja? Also ich glaube, dass das sich tatsächlich durchgesetzt hat. Und das war aber auch ein Kraftakt, ja, und gegen viele Widerstände. Also viele haben gesagt, ich habe das nur erlebt, dass mir jemand gesagt hat, ich sage doch nicht Landesbischöfin, wie hört sich denn das an? Für mich bleiben Sie Landesbischof, ja. Naja, da gibt es ja jetzt Scherze, dass gesagt wird, wir sagen alle weiter Kanzlerin, weil wir uns so dran gewöhnt haben, ist ein Mann auch mitgemeint.
Wobei es da ja, also ich bin da übrigens wirklich völlig bei dir. Ich finde das, also ich in meinem Sprachgebrauch mache das so, dass ich immer beides nenne, weil so wie du sagst, wenn ich jemanden ansprechen will, dann muss ich ihn ja auch ansprechen. Was ich aber ganz spannend fand, jetzt auch im Vorfeld, habe ich mich so ein bisschen natürlich auch damit auseinandergesetzt. Es gibt aber natürlich auch ein komplett anderes Denken, zum Beispiel in England. Da ist es so, dass dort viele, die gerechte Sprache wollen, sogar darauf bestehen, was ich beim Schauspieler, beim Actor zum Beispiel, dass die darauf bestehen, dass die sagen, nee, also ich bin ein Actor. Also ich möchte nicht die weibliche Form genannt sein, weil wir an der Stelle wirklich auch Gleiches sind. Es ist ja auch eine Herangehensweise.
Ja, ich habe das erlebt bei Professorinnen, die dann gesagt haben, ich möchte angesprochen werden mit Frau Professor. weil das ist für mich der richtige Titel. Also das gibt es bei uns durchaus auch, aber ich finde schon richtig, dass wir von den Berufen eine weibliche Form finden, weil ich übe diesen Beruf als Frau aus und das ist ja für mich doch sehr bestimmende Form meiner Existenz, dass ich kein Mann bin.
Absolut. Wobei ich glaube, der Schlüssel für mich zumindest ist genau das darüber sprechen. Und also Kommunikation hat ja was damit zu tun, dass ich gerne mit jemandem in Dialog treten möchte. Und da ist es, glaube ich, auch gar nicht falsch, selber festzustellen, mal zu hören, was will derjenige eigentlich, wie ich ihn anspreche. Und man kann dann, denke ich mir ja wahrscheinlich auch, ein Stückchen variieren. Also im persönlichen Gespräch natürlich immer. Da, wo es natürlich um allgemeine Sprache und dann womöglich auch allgemeingültige Sprache geht, wird das tatsächlich ein bisschen schwieriger.
Naja, wir müssen doch mal gucken, wie sich die Sache entwickelt. Weißt, es kann ja auch sein, dass wir jetzt sagen, Mitarbeitende oder Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, das haben wir uns so angewöhnt. Also ich könnte gar nicht mehr sagen, liebe Mitarbeiter an eine gemischte Gruppe. Ja, vielleicht kommt das mit dem Gendersternchen ja auch, dass das eine Gewohnheitsfrage ist. Und wenn die Jüngeren sich das angewöhnen, dass das tatsächlich einsickert in das allgemeine Sprachbewusstsein. Sprache zeigt ja immer was auch über eine Gesellschaft an. Also ich will das gar nicht ausschließen, aber ich bin jetzt natürlich schon über 60 und mir fällt das mit dem Gendersternchen schwer, obwohl ich das Anliegen gut verstehe.
Also Anliegen verstehe ich auch sehr, sehr gut. Mir fällt es, gebe ich ehrlich zu, auch relativ schwer. Für mich hat das dann auch ein Stückchen was mit natürlich Gewöhnung und auch einer Form von gewöhnten Ästhetik der Sprache zu tun, dass es mir tatsächlich, mir es schwerfallen würde, zum Beispiel diese Pause zu sprechen. Also ich weigere mich da bislang auch immer noch.
Das mit der Ästhetik der Sprache, Tobias, das muss ich sagen, das war auch bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Fall, dass gesagt wird, das verhunzt die deutsche Sprache, wenn man solche Sätze bildet und immer sagt, liebe Schwestern und Brüder, was ist denn das für eine Anrede? Also das Argument gab es damals auch, das weiß ich noch ziemlich genau. Und insofern finde ich das auch interessant. Wir können auch mal sagen, es ist doch interessant, dass Sprache sich verändert, weil sich das Bewusstsein verändert und weil wir da auch ja einen Diskurs haben im Moment in unserem Land bei ganz vielen Fragen, bei Straßenumbenennungen, bei der Frage, wie gehen wir mit Kriegsdenkmälern um. Ich finde es eigentlich einen spannenden Prozess. Das zeigt auch was Lebendiges. Ja? Eine Sprache, die sich verändert, zeigt auch, dass ein Land, in dem diese Sprache gesprochen wird, lebendig ist.
Das glaube ich übrigens auch. Also Sprache muss sich verändern und das hat ja was damit zu tun, dass unsere Welt sich verändert, dass Dinge anders werden. Also müssen wir sie auch anders benennen. Es gibt ja diesen wunderbaren Spruch, wir haben mittlerweile so viele Freunde bei Facebook, dass wir eigentlich einen anderen Begriff dafür finden müssen. Das glaube ich, das ist wirklich absolut. Was ich im Moment einfach ein bisschen schade finde, ist, dass das, was wir gerade machen, also dass man darüber spricht, dass man darüber diskutiert, dass man auch mal ganz ehrlich sagt, das fällt mir schwer, das findet halt nicht sonderlich vielfältig statt. So sind wir ja auch in die Diskussion eingestiegen.
Ja, das weiß ich, das sind die Fronten dann immer ganz schnell hart, weil du entweder zu der Truppe gehörst, die sagt, männliche Form genügt, oder zu der, die sagt, inklusive mit Nennung beider Geschlechter reicht, und die dritte Gruppe, die sagt, das reicht überhaupt nicht, weil ein großer Teil der Bevölkerung eben ausgesperrt aus der Benennung und nicht einfach mitgemeint werden kann. Also ich denke, das sind so drei Blöcke. Und die dann auch ziemlich massiv aufeinandertreffen und recht unversöhnlich nebeneinander stehen. Das denke ich auch. Die Frage ist, wie können wir darüber in ein Gespräch kommen? Und ich muss sagen, dass ich bei der Sprache schon wichtig finde, die zu hören, die das Gefühl haben, sie sind ausgegrenzt durch unsere Sprache. Sprache ist ja auch immer Herrschaft, ja. Ich weiß, dass Peter Hahnemann ein Buch geschrieben hat, Rettet das Zigeunerschnitzel. Und da habe ich gesagt, weißt du, wenn Leute sich durch diesen Begriff diskriminiert fühlen, die wirklich ja auch Sinti und Roma diskriminiert sind in diesem Land. Warum willst du dein Schnitzel danach unbedingt benennen? Ja, das ist ja auch irgendwie so eine Respektlosigkeit und dann auch am Ende eine Frage von Macht und Herrschaft und so ein Schenkelklopfen. Ho, ho, ho. Ich will doch meine Zigeunerschnitzel behalten.
Absolut, aber es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, ich möchte gerne auch das behalten, was ich sozusagen bin. Also die Journalistin möchte gerne weiter die Journalistin sein, und zwar ohne Pause, und der Journalist möchte gerne der Journalist sein, ohne das Innen dann dran. Auch das, denke ich mir, muss man ja offen sagen können. Und dann ist es tatsächlich ein Prozess. Aber den wiederum, den sehe ich aktuell nicht so.
Ja, aber dann müsste natürlich der Journalist, der Journalist sein muss und möchte, und die Journalistin sein möchte, sich zusammensetzen mit der Transgender-Person, die sagt, ich bin weder das noch das. Wie wollt ihr mich denn benennen? Oder wie möchte ich benannt werden?
Dann wäre es ja tatsächlich in meinem Sinne, wie ich das verstehe, gerecht, wenn ich sie alle nenne und wenn ich sie dann alle auch benenne, weil sonst mache ich ja tatsächlich alles gleich. Und da bin ich mir manchmal auch nicht so sicher, ob wir da im Grunde allem ja dann gerecht werden, wenn wir plötzlich alles gleich machen. Es gibt ja Gott sei Dank auch Unterschiede. Das ist ja auch eine wunderbare, schöne Vielfalt. Aber man sollte sie benennen, nicht verschweigen.
Ja, der Genderstern ist doch der Versuch, dass Diverse oder Menschen, die sich als divers oder vielleicht auch als queer bezeichnen würden, zu inkludieren in die Sprache, die sich nicht Mann oder Frau eindeutig zuordnen wollen, können und fühlen. Und diesen Versuch muss ich ja erstmal respektieren, auch wenn ich jetzt gesagt habe, also das fällt mir sprachlich schwer, aber diesen Versuch zu inkludieren, den finde ich schon richtig. Das ist, finde ich, ein angemessenes Anliegen, weil es uns im Bewusstsein auch klarer macht, unsere Schemata von Mann und Frau sind vielleicht auch sehr eng gedacht. Also ich bin ja mit Isolde Kahle befreundet. Ja, die kann das, die müsste hier in dieser Sendung sein, weil die kann das viel besser darstellen. Zum Beispiel auch die sogenannte Schöpfungsordnung. Ja, Gott schuf den Menschen zum eigenen Bilde und schuf sie als Mann und Frau, hat Luther übersetzt. 1. Mose 1, 27. Die katholische Einheitsübersetzung übersetzt: und Gott schuf den Menschen zum eigenen Bilde und schuf den Menschen männlich und weiblich. Das ist schon, ist besser in der Übersetzung, weil auch im Hebräischen da eher ein Adjektiv steht. Das weitet aber schon den Horizont, weil männlich und weiblich sind nicht so fixiert wie Mann, Frau, Ordnung sozusagen. Männlich und weiblich ist kreativer, finde ich, in der Begrifflichkeit. Und dann würde sie auch sagen, dieses Duale ist auch ganz stark heute unser Denken. Das war in der Antike gar nicht unbedingt so.
Weil es die damals so gar nicht beschäftigt hat, absolut. Ja, aber ich glaube, das ist ja der Ansatz, dass man anfängt, darüber zu sprechen, sich auszutauschen und da natürlich dann einem auch vieles im Dialog dann auch klarer werden kann. Was ich als großes Problem sehe, ist, was die Diskussion mit uns macht oder die eben nicht vorhandene Diskussion mit uns macht. Und zwar, dass sowohl auf beiden Seiten Menschen, die vielleicht nur mal genderkritisch sagen, ja, ich möchte das so nicht sprechen, die sind ganz schnell in der Schovi-Ecke. Und auf der anderen Seite, man denke da nur an Klaus Kleber oder an Petra Gerster, die ja zusammen mit ihrem Mann sogar ein Buch über dieses Thema geschrieben hat, Vermintes Gelände, die werden sehr, sehr schnell auch beschimpft, mit Hass überschüttet. Und das bereitet mir sehr große Sorgen. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass man da eben nicht mehr zusammenkommt.
Ja, ich meine, aber das ist ja im Moment ohnehin ein ganz großes Problem in unserer Gesellschaft, dass kaum noch ausgehalten wird, dass es unterschiedliche Meinungen gibt. Ja, da ist verbal, wird da sofort aufgerüstet und aufeinander eingedroschen. Und es gibt gar nicht mehr so eine Mitte, in der du sagst, lass uns mal drüber diskutieren. Ich sehe das jetzt nochmal mit anderen Augen. Ich würde gern was lernen. Ich habe ein Interesse dran, warum du das so siehst. Also statt immer zu verurteilen, mal zu versuchen, die andere Perspektive zu verstehen, um auch für mich einen Gewinn zu haben und vielleicht sogar auch meine Position zu verstärken, weil ich im Gegenüber merke, ja, das ist wirklich nicht meine Position, ich habe eine andere. Also insofern weiß ich nicht, das ist ja nicht nur bei dem Thema so, bei fast allem im Moment, dass sofort die Nackenhaare hochstehen und gar nicht mehr wirklich miteinander gestritten werden kann, im besten Sinne, weil in der Demokratie musst du ja um Positionen ringen bei vielen, vielen Fragen. Und deshalb brauchen wir dafür auch so eine Diskurskultur.
Was natürlich schwierig ist, weil man zum Diskurs ja die Sprache braucht und man sich schon nicht einig mit der Sprache ist, ist manchmal die Verständigung dann auch schwierig.
Ja, ich muss mal sagen, ich erinnere mich an einen Prozess in der evangelischen Kirche, als die Bibel in gerechter Sprache, der Titel hat ja viele schon total aufgebracht, auf den Markt kam. Ich habe da die Anfänge miterlebt als Generalsekretärin des Kirchentages, weil wir dann versucht haben, die Bibeltexte für den Kirchentag zu übersetzen mit einer Übersetzergruppe, also die hebräischen und griechischen Urtexte anzuschauen und zu schauen, wie übersetzen wir die so. Und da gab es immer drei Kriterien, so dass die soziale Realität von Männern und Frauen in der biblischen Welt erkennbar wird, dass der jüdisch-christliche Dialog darin reflektiert wird, also keine Antijudaismen. Und dass tatsächlich auch diese Sozialperspektive vorkommt. Darf ich dir mal ein Beispiel nennen, oder zwei, habe ich, die fallen mir sofort ein, an denen ich das festmachen kann. Ja, ist das okay?
Ja, klar.
Also ich nehme mal, wir haben übersetzt die Arbeiter im Weinberg, werde ich nicht vergessen, weil ich habe mich da auch ganz schön irgendwie durchgekämpft. Und dann kam Luther übersetzt, das ist Matthäus 20, diese ganze Geschichte. Und dann kommt der Weingartenbesitzer wieder zu diesem Platz, dem Marktplatz, um neue Arbeiter zu holen, und Luther übersetzt, sie standen müßig auf dem Marktplatz. Das Wort im Griechischen ist Argus. Und müßig, da denkst du doch, ja, weißt du, so, die trinken mal einen Kaffee, stehen da müßig rum. Mhm. Ja. In der Übersetzung haben wir dann gesagt, sie standen arbeitslos da. Und da standen wahrscheinlich Männer, Frauen, Kinder, die sich ja verdingen mussten für ihren Lebensunterhalt. Sie stehen nicht müßig da rum, sondern arbeitslos, arbeitssuchend. Und dann merkst du, das ist ein ganz anderes Bild von der ganzen Szene. Das ist mir so klar geworden, was Übersetzung bedeutet. Und ich nehme noch eins, das hat mir Peter Hahne, neben dem saß ich da immer im Rat der EKT, deshalb sind wir manchmal aneinander geraten, aber auf sehr freundliche Weise. Da ging es um Lukas 2 und die Hirten auf dem Felde. Aber die Wirklichkeit war, dass das nicht Männer allein waren, sondern Hirtenfamilien, auch wieder Männer, Frauen und Kinder. Und dann wurde übersetzt Hirtinnen und Hirten. Und also da konnten die Leute sich derartig drüber aufregen, weil sie nur, es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde, so tief in ihnen saß, aber die Wirklichkeit damals war eine andere. Da waren Hirtinnen und Hirten und Kinder sicher auch noch dabei. Und ich finde, daran hat man das gesehen. Die haben dann, ich habe versucht dann noch im Rat der EKD, dass da ein Gespräch war mit den Übersetzerinnen und Übersetzern, aber auch im Rat, waren die Fronten richtig massiv verhärtet. Da war es fast nicht möglich, wirklich drüber zu sprechen. Und ich finde das enorm interessant. Also wenn ich eine Predigt vorbereite, gucke ich immer mal ganz gerne, wie ist es da übersetzt.
Das Ganze ist ja jetzt schon ein bisschen her. Ich habe mal nachgeschaut. Ne? Die Übersetzung hat stattgefunden von 2001 bis 2006, wenn ich das richtig weiß. Damals, die Kritik war ja riesengroß. Ne? Also dein Vorgänger als Ratsvorsitzender, Wolfgang Huber, der hat das richtig massiv kritisiert. Der hat gesagt, dass eine Übersetzung ja immer auch eine Interpretation enthält, aber hier wird das sozusagen umgedreht. Da wird die Interpretation als Übersetzung ausgegeben. Hast du das Gefühl, dass diese Form von Kritik, wobei du hast es gerade eben ja wunderbar beschrieben, dass natürlich jeder Text aus seiner Zeit ins Heute eine Interpretation bedarf. Aber hast du noch das Gefühl, dass das wirklich da so ein massives Sich-Gegenstellen ist oder dass man da wirklich auch mittlerweile schon weiter ist?
Doch, da hat sich was verändert. Also Wolfgang Huber und ich waren damals wirklich unterschiedlicher Meinung. Und wie gesagt, ich habe da ein paar Übersetzer in meinen Rat eingeladen, aber da war keine... Auch mit Christoph Kähler, dem stellvertretenden Ratsvorsitzenden, der ja selber Neutestamentler ist. Also da war wirklich Zoff im Garten, sage ich mal, in der evangelischen Kirche. Ich habe den Eindruck, dass es sich verändert. Weil ich doch gerade die Jüngeren und Theologinnen und Theologen so erlebe, dass sie das schon mitgenommen haben, ihre Ausbildung. Dass sie stärker sagen, ja, lass mich schauen, wie sind die Gottesbilder beispielsweise? Also die sind schon im Hebräischen vielfältig, die Beschreibungen von Gott. Ja. Und ist es nicht sehr eng, wenn immer der Herr, das ist ja auch Luther, der immer sagt, mit Kapitelchen Herr. Mhm. Also Luthers Übersetzung ist auch Interpretation. Jede Übersetzung ist Interpretation. Das ist manchmal Menschen schwer beizubringen, dann zu sagen, aber auch was sie im Kopf haben, ist eine Übersetzung. In dem Fall meistens die Leute, mit denen ich zu tun habe, Luther. Und Übersetzung ist immer Interpretation und mein Eindruck ist, dass die Voraussetzung, die bei der Bibel in gerechter Sprache aufgenommen wurde, zu sagen, wir wollen sichtbar machen die Lebenswirklichkeit von Männern und Frauen, auch die soziale Lebenswirklichkeit. Ich halte das für einen wirklich guten und hilfreichen Ansatz.
Und so gesehen muss man ja wissen, immer wenn man was anders macht, ist der Aufschrei natürlich groß, ne, weil man ja was verändern muss. Aber alles in allem muss man sagen, ist das ja eigentlich, auch so wie du es beschreibst, ein guter Prozess, der ja dann irgendwie dann weitergegangen ist, auch gerade bei den jungen Theologinnen und Theologen, die sich eben Gedanken darüber gemacht haben. Weil ich würde mit dir gerne nochmal darüber sprechen, ja, wie man dieses Problem, was wir jetzt einfach haben in der Gesellschaft und über das man scheinbar nicht genug spricht, wie man das sozusagen auflösen könnte oder wie man dazu beitragen kann, dass es eben nicht weiter spaltet.
Also ganz ohne Auseinandersetzung wird das nicht gehen, der Prozess. Ich habe eine Freundin in Atlanta, die hat mich da mit euch telefoniert beide und dann hat sie erzählt, sie ist Dekanin der theologischen Fakultät da, ja. Also die ist schon auf der Höhe ihrer Zeit und die hat einen Vortrag gehalten. Und in dem Vortrag hat sie von Slaves gesprochen. Und sie sagt, also sie ist nur wirklich so. Aber dann hat sie große Kritik bekommen, weil gesagt wurde, man darf nicht mehr von Slaves sprechen, sondern enslaved persons, also nicht von Sklaven, sondern versklavten Personen, weil sonst der Eindruck da ist, dass Sklave diese Person ganz und gar definiert. Und da habe ich gesagt, aber Jen, eigentlich ist es ja ein Fortschritt. Also ich habe mich erstmal geärgert über die Kritik, verstehe ich auch. Aber der Gedanke ist doch ein richtiger, dass du eine Person nicht auf ihr Sklavesein reduzierst, sondern sagst, erstmal ist es auch eine Person. Aber die wurde versklavt, das wurde ihr angetan. Wir sprechen ja auch heute nicht mehr von Behinderten, sondern von Menschen mit Behinderung. Erstmal sind es auch Menschen, die nicht nur durch ihre Behinderung definiert sind, sondern Menschen mit Behinderung sind oder Menschen, die mit Behinderung leben müssen. Ich finde, also darum würde ich kämpfen, um sowas. Weil ich denke, das ist immer eine Horizonterweiterung für mich, die ich ja auch in einer privilegierten Position bin, zu begreifen, was die Herrschaftssprache oder die gängige Sprache mit anderen macht. Und wer das überhaupt nicht hören will, der ist wirklich ein ziemlich unflexibler Mensch, finde ich. Also an der Stelle würde ich auch sagen, da muss jetzt die Sprache verändert werden durch die, die das wollen, indem sie eben anders sprechen und schreiben.
Jetzt gucken wir mal auf das, was man selber machen kann. Also ich für mich selber habe ganz deutlich für mich festgehalten, also mir ist ganz wichtig, immer beides zu nennen. Also ich bleibe jetzt erstmal für mich selber, beide Geschlechter dann zu nennen und da wirklich auch sensibel zu sein und vor allem auch so sensibel zu sein, dass wenn Kritik kommt, nicht gleich zuzumachen, sondern mir das gut anzuhören und zu überlegen, wie geht man damit um. Ich kann mich noch genau daran erinnern, Kirchenwahlen hier in Stuttgart, und da haben wir Interview gemacht und da ging es dann darum, wer könnte denn der zukünftige Bischof, die zukünftige Bischöfin sein? Und da habe ich dann Kritik bekommen, weil dann hat jemand, also ich habe das Interview geführt und dann hat jemand gesagt, ich hätte ein paar Mal eben nicht erwähnt, dass das auch eine Bischöfin sein könnte, ob ich das per se ausschließen würde, dass eine Frau Bischof wird. Und dann habe ich dem natürlich wunderbar widersprechen können und sagen können, nee, ganz und gar nicht. Und habe das aber für mich noch einmal mehr wahrgenommen und habe gesagt, ja, umso wichtiger ist es eben, weil das ja auch etwas transportiert, eben da sehr, sehr achtsam zu sein. Wie wirst du damit zukünftig umgehen? Wird es bei dir zukünftig in deinen Büchern vielleicht dann doch jetzt dann auch Gender-Sternchen oder irgendwas geben?
Also bei mir ist es so, dass ich mich um inklusive Sprache Männer und Frauen bemühe. Gender-Sternchen gibt es bei mir erstmal nicht, weil ich da tatsächlich Mühe habe. Aber ich merke, dass je mehr es so gesprochen wird, desto weniger stößt es mir auf. Und ich schließe nicht aus, dass da bei mir auch noch ein Lernprozess einsetzt und ich meine Sprache auch noch mal verändere. Also so jung fühle ich mich noch, dass das sein könnte. Ich will da auch nicht verhärten. Ich finde richtig, was du sagst, zuhören, die Gründe hören. Ich bin schon auch, denke ich, sensibel, zum Beispiel Menschen nicht darauf festzulegen, wie ich das mit Janice da besprochen habe, zu sagen, nicht mehr von Sklaven zu sprechen, sondern versklavten Personen und nicht mehr von Behinderten, sondern Menschen mit Behinderungen, weil da ist ein wichtiger Inhalt transportiert in der Veränderung der Wahrnehmung. Also ich möchte, sag ich mal, wach bleiben für Veränderung und ich schließe nicht aus, dass noch Veränderung kommt und finde es eigentlich gut.
Das finde ich auch, und so flexibel sollten wir auf jeden Fall immer sein, und das war es jetzt dann auch schon mit unserem Thema heute, der gendergerechten Sprache, in der neuesten Ausgabe von Was mich bewegt, dem Podcast mit Margot Käßmann, über ein Thema, über das man wirklich noch lange und breit diskutieren könnte, auch kontrovers. Ich fand es übrigens auch klasse, dass wir nicht immer einer Meinung heute gewesen sind.
Ja, ist doch auch mal gut.
Ne? Finde ich, ja, man muss sich auch mal streiten können, und vielleicht hat Ihnen das, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt auch geholfen, vielleicht gerne auch mal mit jemand anderen darüber ins Gespräch zu kommen, nicht hinterm Berg zu halten. Das dürfen Sie natürlich auch uns gegenüber sehr, sehr gerne Ihre Meinung sagen. Wir freuen uns nämlich über Feedback, Margot.
Ja, jetzt versuche ich das mal. Liebe HörerInnen, schreiben Sie gerne, was Sie bewegt, und auch gerne, über was wir unbedingt demnächst mal sprechen sollten. Sie erreichen uns und die Podcast-Redaktion unter der E-Mail-Adresse wasmichbewegt in einem durch @margotkäßmann.de.
Vielen Dank, und die nächste Ausgabe von Was mich bewegt hören Sie dann auch an selber Stelle in 2 Wochen wieder. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns doch auch sehr, sehr gerne. Dann werden Sie vielleicht auch feststellen, wie wir uns sprachlich hier weiterentwickeln. Und wer weiß, vielleicht werde ich doch diese Pause irgendwann auch mal sprechen. Wir werden es sehen. So oder so dürfen Sie uns gerne Sternchen verteilen, wenn Sie es gut fanden. Sie dürfen auch gerne eine Rezension schreiben. Und weitere Informationen zu Margot Käßmann und ihren Büchern finden Sie auf margotkäßmann.de. Und alle Links und Infos haben wir für Sie auch nochmal in den Shownotes zu dieser Episode zusammengefasst. Habe ich irgendwas vergessen, Margot? Oder du redest auch noch weiter mit mir?
Ja, ich rede auch weiter mit dir. Ich fand es auch interessant. Ich muss auch noch mal ein bisschen nachdenken über die ganze Geschichte. Aber spannend finde ich es auf jeden Fall. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf Sie.